SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Den Namen Rotrau Susanne Berner kennen sehr viele Menschen, glaube ich, meinem subjektiven Eindruck nach praktisch alle, die in den letzten knapp 20 Jahren Eltern von kleinen Kindern waren. Und die Kinder natürlich auch. Denn sie ist unter anderem die Schöpferin von 5 Wimmelbüchern, also Bilderbüchern, auf deren Seiten es sehr viel zu sehen gibt. Eins für jede Jahreszeit und eins, das in der Nacht spielt. Und die in diesem besonderen Fall auch ganz, ganz viele Geschichten erzählen, diese Bilder. Weltweit 5 Millionen Mal verkauft. Und weil das aber längst nicht alles ist, was diese Zeichnerin in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat, freue ich mich sehr, dass wir heute mal ausgiebig mit ihr sprechen können. Willkommen bei Tandem, Frau Berner.
Hallo, guten Tag.
Sie sind mit der Bahn hierher gereist, von München nach Baden-Baden. Fällt Ihnen dann eigentlich auf so einer Reise auch manchmal was ins Auge, im Zug oder vor dem Fenster, was dann vielleicht in eine Zeichnung findet?
Ja, zum Beispiel fällt mir auf, dass jedes Dorf eine Kirche hat. Und das wurde mir auch vorgeworfen, dass im Wimmelbuch überall Kirchen sind, Kirchtürme. Und da bin ich erstaunt darüber, denn das ist doch ganz normal eigentlich, für mich zumindest, der Anblick einer Landschaft, egal ob man Nord oder Süden ist, immer ist irgendwo eine Kirche.
Und wieso hat man Ihnen das vorgeworfen?
Ja, sozusagen traditionalistisch oder heile Welt oder ich weiß nicht.
Aber die sind ja eher im Hintergrund, ne?
Ja, also und es gibt ja auch Hochhäuser und alles mögliche andere noch.
Zeichnen Sie denn überhaupt ständig im Kopf oder auf dem Papier oder ist das eher so phasenweise und projektgebunden?
Es ist schon phasenweise, aber trotzdem ist das Radar immer irgendwie an. Doch manchmal sehe ich Sachen, wo ich denke, ah, das könnte man irgendwo einbauen.
Und was Sie dann lenkt und was Ihnen wichtig ist und welche Projekte besonders waren und natürlich über Ihre Einwohner von Wimmlingen, darüber sprechen wir gleich. In SWR 2 Tandem mit Rotrau Susanne Berner.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief.
Musik von den Beatles in SWR 2 Tandem, ausgesucht von unserem heutigen Studiogast, der vielfach preisgekrönten Zeichnerin Rotrau Susanne Berner. Wieso She's Leaving Home?
Ja, überhaupt Beatles, weil das für mich natürlich ganz prägend war, aus meinem nicht musikaffinen Elternhaus zum einen und dann schon gar nicht diese Beatmusik, die war nicht gewünscht. Und natürlich hat es immer noch so eine Qualität von Nostalgie und fällt auch ein bisschen zusammen mit meinem Leaving Home.
Ah, verstehe, ja. Weil Sie in dem Alter auch waren.
Ja.
Fangen wir doch mit Wimmlingen an, Frau Berner. 2003 ist das erste Buch erschienen, das Winter-Wimmelbuch. Bevor Sie sich damals an diese Arbeit gemacht haben, wie interessant fanden Sie als Zeichnerin dieses Konzept Wimmelbuch? War Ihnen das vertraut oder mochten Sie das?
Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich kannte das ja auch gar nicht, weil ich ja zu alt bin für Mitgutsch und die Bücher als Kind nicht kannte.
Ali Mitgutsch, der auch bekannt wurde mit seinen Wimmelbüchern.
Der Vater der Wimmelbücher ist. Und ich habe aber einen Verleger gehabt damals, der mich animiert hat, das zu machen. Und darüber bin ich sehr froh heute natürlich und sehr dankbar. Und er hat einfach nicht nachgelassen, aber ich wollte sowas eigentlich nicht machen und habe deswegen dann gedacht, wenn ich das mache, dann mache ich was ganz anderes. Dann erzähle ich Geschichten. Und nun erzählen ja auch Tableaus Geschichten, auch Mitgutsch erzählt Geschichten auf jedem Bild, aber keine fortlaufenden. Also da ist nicht der Zeitfaktor enthalten und den wollte ich und das habe ich dann sozusagen auf die Spitze getrieben, indem ich dann nicht nur alle Jahreszeiten, sondern auch alle Tageszeiten eigentlich abgefeiert habe mit meinen Bildern. Also der Winter fängt eben am Morgen an und geht bis zum Mittag und dann geht das im Herbst bis in den Abend. Und ich wollte einfach also so eine Art Kosmos entwerfen, also mit Jahreszeiten, mit Menschen, mit Veränderungen, mit Wetter, mit allem, was so dazu gehört.
Wir müssen es vielleicht ein bisschen beschreiben für die, die die Bücher nicht kennen. Also Sie haben tatsächlich den Faktor Zeit eingeführt, ne? Könnte man sagen, in die Wimmelbücher. Also Die erste Seite ist ein Wohnhaus, so im Längsschnitt, wo man in die Räume reingucken kann mit Garten. Mhm. Davor läuft immer eine Straße. Auf der nächsten Seite kommt dann, was kommt, der Bauernhof auf der nächsten Seite?
Genau, und eine Tankstelle.
Und eine Tankstelle. Mhm. Und man sieht dann eben auch die Figuren von der ersten Seite dann wieder. Die sind dann schon weitergefahren. Wie beschreiben Sie die Bücher? Also wie fassen Sie es zusammen?
Ja, ich sage immer, das ist eine Bühne. Es ist eine Bühne wie am Theater, wo auf dem Vordergrund eben die Menschen und die Autos und die Hauptpersonen sich bewegen. Und es gibt hinten einen Prospekt, eine Kulisse. Und ich habe ja auch nicht den Anspruch, dass meine Bilder realistisch sind. Also die Dinge haben falsche Perspektiven und falsche Größenverhältnisse. Und das ist alles gemacht, damit man es gut lesen kann.
Das finde ich interessant, dass Sie das sagen, weil ehrlich gesagt, als ich damals das erste mit meinen Kindern angeguckt habe und den Ali Mitgutsch noch so im Kopf hatte, dachte ich, diese Rotrau zu seiner Berne, vielleicht kann die Perspektive nicht so gut. Aber natürlich war das eine sehr bewusste Entscheidung
von Ihnen. Es war eine Entscheidung, weil ich denke, dieser 45-Grad-Winkel von oben, den die meisten anderen Wimmelbücher haben, der macht natürlich was ganz anderes. Also ich habe wirklich vorne im Vordergrund eine Priorität. Also da wickelt sich sozusagen die Handlung ab. Und dahinter kann man auch viel entdecken noch, aber vorne, das ist das Band, das ist wie ein Fließband, wo die gehen ja auch alle von links nach rechts. Es gibt zwei Ausnahmen, die von rechts nach links gehen. Und das ist natürlich insofern gefährlich, als man sich irgendwann dann selber begegnen würde. Deswegen geht es eigentlich nur auf der ersten Seite. Und ich kann verraten, dass zum Beispiel Andrea, das ist eine Seniorin, die im Wohnhaus wohnt, die im ersten Winterbuch immer dem Bus nachrennt, die könnte eigentlich sich umdrehen und wäre sofort ohne Bus im Parkcafé, wo sie hin möchte. Tut sie aber nicht.
Verstehe. Das kann man jetzt beim Hören schwer mitvollziehen, ja. Aber es ist jedenfalls tricky. Ich meine, im Vordergrund gibt's dann, da ist, ich weiß die Namen auch nicht alle, da gibt's das Mädchen, das immer liest und dann auch mal gegen Laternenmast läuft. Und es gibt Manfred, den Jogger, der durch einen Sturz dann auch seine große Liebe kennenlernt und die kommen dann zusammen. Hugo, der Polizist, und Carlos und Fred, die Straßenreiniger. Diese Namen stehen dann hinten auf dem Buch drauf. Mhm. Es gibt Susanne, der immer ihre Mütze abhanden kommt. Ja. Eine Nonne, Martha, Oskar mit der Gans. Also es sind über 80 Figuren, die Wimmlingen bevölkern. Wie gut kennen Sie die alle? Kennen Sie sie besser als das, was wir von Ihnen sehen in den Bildern?
Einige kenne ich besser, weil da gibt es auch so Einzelschicksalsberichte. Also das sind kleinere Bücher, wo ich dann den Oskar zum Beispiel beobachte, wie er überhaupt zur Gans kommt. Der hat ja immer eine Gans bei sich oder hat immer was mit einer Gans zu tun. Und warum das so ist, es wird dann in diesem kleinen Buch dann nochmal in kleinen Reimen erzählt. Auch eine Sache, die ich gerne mache, also Reimen. Nicht dichten, sondern Reimen.
Aber Sie haben sich jetzt nicht, vor Sie Wimmlingen bevölkert haben, eine Biografie jetzt zu diesen Figuren ausgedacht oder so?
Nein, also es gibt schon Leute, die ich kenne auch aus dem echten Leben. Das sind dann also zum Beispiel ganz prominent mein verstorbener Ehemann Armin, der ist Buchhändler in Wimmlingen. Und der sah so aus, also der sieht genauso aus wie im Buch. Und darauf war er auch stolz, dass er da vorkam. Und den habe ich natürlich, so wie ich ihn kenne, auch porträtiert. Und Manfred ist auch ein Freund, den ich gut kenne. Der hat auch die Eigenschaft, immer alles zu verlieren. Und
der verliert Schlüssel und ja, stolpert mal.
Genau, ja. Aber nicht alle.
Im fünften Wimmelbuch, dem Nachtwimmelbuch, da gibt es einen Einbrecher, der mit Taschenlampe im Hintergrund durch die Seiten schleicht und am Ende aber beim Einsteigen in die Wohnung über der Buchhandlung ertappt wird und festgenommen wird und dann weggefahren wird. Meine Kinder fanden den sehr unheimlich, das weiß ich noch. Aber sonst geht's in Wimmlingen und überhaupt in einem Großteil ihres Werks sehr freundlich zu, finde ich. Wie wichtig ist Ihnen das?
Ja, das ist mir schon wichtig. Also die Bücher richten sich an ganz kleine Kinder. Und ich denke, die Welt zu lesen, wie ich gerne sage, also die Dinge kennenzulernen, erstmal ihre Namen und wie sie aussehen und wie sie riechen und was sie für Farben haben, das ist sehr viel Stoff. Und da muss jetzt nicht unbedingt ein Umweltproblem oder der böse fremde Mann oder sowas vorkommen. Also kleine Verstöße gibt es ja, zum Beispiel auch Frank, ein Teenager, der fährt ohne Licht und
stimmt,
wird von
Fahrrad,
der Polizei angehalten. Das sind dann so die kleinen Verstöße. Und
ist auch dabei, wenn eine Scheibe zu Bruch geht
und
Fußball.
Und in die Buchhandlung wird der Ball reingeschossen, ja. Aber Armin, der Buchhändler, ist dann eben auch nachsichtig.
Ja, ja. Das sieht man schon, denen wird's nicht übel ergehen. Und Sie sagten gerade, die Bilder seien nicht realistisch. Ich hätte jetzt gesagt, Sie sind schon eine Realistin in dem Sinne, dass es sowieso da keinen Glitzer und keine Elfen gibt in Ihren Büchern. Und es ist nie kitschig oder gefühlig. Es gibt viele Tiere, die sind auch wichtig, die haben auch einen Charakter, aber die sind trotzdem Tiere. Also so Traumwelten haben Sie nicht gereizt. Sie wollen schon die Welt zeigen.
Das ist gar nicht mein Ding. Also wenn mir ein Text sowas vorgibt im literarischen Bereich, das kommt schon mal vor. Also ich habe jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, schon ein Gedichtband gemacht mit Hanna Johansen, Alphabet der Träume, und da kommen unheimliche Wesen drin vor und dann habe ich Spaß, die zu zeichnen.
Ah, und Sie haben ja auch Andersen-Märchen illustriert.
Und Andersen-Märchen und sowas, Hunde mit tellergroßen Augen und so. Aber wenn mir der Text vorgibt und es ist ein Text, der mir gefällt, das ist immer sozusagen das Kriterium. Ja. Aber diese Fantasy-Welt ist eigentlich nicht so meins.
Man merkt schon, dass ich diese Bücher auch kenne. Also mir kam auch bei der Vorbereitung auf die Sendung der schockierende Gedanke, dass ich, wenn ich diese ganzen vorlesen, kann man nicht sagen, aber Durchblätterzeiten zusammenrechne, dann habe ich mit Ihren Büchern womöglich mehr Zeit verbracht als mit den meisten anderen wichtigen Büchern in meinem Leben. Wie oft werden Sie denn von Leuten angesprochen, aufgeregt oder gerührt oder dankbar, was Sie für einen großen Teil des Lebens damit geprägt haben?
Ja, ziemlich oft. Also wenn ich mich mal in die Öffentlichkeit begebe und in einen Kontext, wo man mich erkennt auch und wo man weiß, wer ich bin, dann kriege ich das schon zu hören. Und manchmal eben auch von jungen Menschen, die jetzt so 17, 18 sind und die mir sagen, ja, wirklich, und ihre Bücher und toll. Und das rührt mich wirklich. Und ich bin aber dann auch erschrocken, weil ich denke, boah, das sind erwachsene Leute und so lange ist das doch noch gar nicht her, dass ich das gemacht habe. Also ist meine Empfindung.
Ihr Weg zu diesem Welterfolg hat schon ein Stück gedauert. Da sprechen wir gleich drüber und spielen vorher aber nochmal Musik, die Sie sich gewünscht haben. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. I'm putting all my eggs in one basket. Ein Satz dazu?
Also ich habe sehr spät geheiratet, mit 50. Und das war eine der Stücke, die wir ausgesucht haben für unsere Hochzeit, für unser Hochzeitsfest. Passt ja.
Passt ja. Ich setze alles auf eine Karte.
Ja.
All eggs in one basket.
I've been a Roman Romeo. My Juliets have been many. But now my Roman days have gone. Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on.
Rotrau Susanne Berner ist zu Gast heute in SWR 2 Tandem. Geboren 1948 in Stuttgart im Stadtteil Rothenberg. Ist auch eher ländlich, ne? Wie erinnern
sehr
Sie sich
ländlich
an die Welt Ihrer Kindheit?
Sehr ländlich. Es ist ein ganz kleiner Ort, der schon sehr früh denkmalgeschützt war. Und gab keine Autos. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe dort gelebt, bis ich 5 war. 5,5. Und dann sind wir umgezogen in einen anderen Vorort nach Fellbach und dort bin ich dann zur Schule gegangen und das war eben eine Zeit, wo man auf der Straße gespielt hat. Das gab ein Auto in unserer Straße, ein Daimler, und wir waren unbeaufsichtigt. Und dieses merkwürdige Paradox einer großen Freiheit und gleichzeitig dieser Enge der 50er Jahre, was jetzt die Kultur betrifft oder auch die Moral und alles, da denke ich viel drüber nach, was wichtiger ist. Und mich hat es schon auch als ängstliches, sehr ängstliches kleines Mädchen, das ich war, sehr positiv, glaube ich, doch gerettet, dass ich so viel Freiheit hatte und mich bewähren musste in diesen Gangs. Damals hat man gesagt, wir waren halt unterwegs mit allen Kindern und da musste man halt bestimmte Dinge machen, damit man irgendwie sich behaupten konnte. Und das wäre heute gar nicht mehr vorstellbar. Also Spielplätze gab es ja keine. Spielplätze waren die Baustellen oder die Wiesen, wo dann so Schilder waren wie Vorsicht, Selbstschüsse oder irgendwie Stacheldrähte außenrum waren. Und das hatte schon auch eine große Qualität. Ja.
Waren Sie da aber trotzdem auch mal drin und haben gezeichnet?
Oh ja, immer wenn das Wetter schlecht war. Wir mussten ja raus. Wir hatten ja kein Kinderzimmer mit so viel Spielsachen. Das war ja auch nicht üblich. Und dann im Winter, dann habe ich natürlich gelesen vor allem. Und die Bücher waren meistens aus der Bibliothek. Und gebastelt und gezeichnet, ja.
Und was waren so die Bilderwelten, mit denen Sie konfrontiert waren und die Sie beeinflussen konnten? Also Walter Trier haben Sie genannt, den Kästner-Zeichner, da haben Sie wahrscheinlich die Bücher gehabt. Picasso, weiß ich, hat Sie
ja
geprägt.
Ja, also ich werde das sehr oft gefragt, deswegen kann ich das auch gleich beantworten. Die erste Bildverstörung sozusagen, die ich erlebt habe, da war ich sehr klein bei meiner Großmutter, die Bibel, Doré. Bilder, die ich nicht verstanden habe, schwarz-weiß, also diese wirklich brutalen und gewaltbesetzten Bilder aus dem Alten Testament und die mir auch niemand erklärt hat, aber mich haben die total interessiert. Dann kam relativ rasch danach Wilhelm Busch. In der irrigen Annahme, dass das was für Kinder ist, hat mein Vater ist das nicht in die Zensur gefallen, was toll war, weil es ist natürlich auch eine brutale Welt.
Wieso sprechen Sie jetzt gleich von Zensur? Meinen Sie so die elterliche Beschränkung?
Ja, da gab es eine starke Zensur von Seiten meines Vaters, der also Comics verboten hat. Natürlich war auch Zeitgeist ganz normal. Oder auch billige Kinderbücher, wie zum Beispiel die Schneider-Bücher, Schneider Verlag, die waren eher so ein bisschen trivial, war auch nicht erlaubt. Und dann kamen eben Museumsbesuche. Und die Museumsbesuche, Staatsgalerie Stuttgart, die eine sehr schöne Picasso-Sammlung haben, und hauptsächlich aber der frühe Picasso, rosa und blaue Periode. Und das hat mich schon geprägt, weil Museum war natürlich was Besonderes, ja.
Und Sie sind dann mit 20 in die Großstadt nach München gezogen zum Studieren. Das war wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich dann, oder?
Überhaupt nicht. Aber das war dann eben auch die 60er Jahre. Und da hat man das auch durchgesetzt. Und ich habe dann an der Uni versucht zu studieren, hatte zu wenig Geld, musste immer jobben und habe dann irgendwann gedacht, nee, das Zeichnen und die Bücher vor allem ist meine Welt und habe dann an der Fachhochschule in München mich eingeschrieben und habe Grafikdesign gemacht.
Und dann haben Sie, glaube ich, auch erstes Bucheinbände gestaltet, waren bei Bertelsmann in der Werbeabteilung. Wie ist das alles gekommen? Mussten Sie da viel Klinken putzen oder auch, damals, dass Sie dann zeichnen dürfen?
Ich hatte ein bisschen Vitamin B. Mein Vater ist ja Verlagsleiter gewesen der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart. Und das hat mir, glaube ich, geholfen. Aber ich habe das gar nicht so empfunden. Aber das war auch eine Zeit, wo man sich keine Sorgen gemacht hat. Ich habe dann schon akquiriert nach dem Studium und habe dann alles gemacht, was ich mir angeboten hat. Und das war auch ein gutes Feld zum Ausprobieren.
Was waren das für Sachen? Können Sie uns ein Beispiel
Kochbücher,
sagen?
Kochbücher, Gartenbücher, erste Kinderbuchversuche, aber hauptsächlich dann Schutzumschläge, Einbände für Erwachsene.
Und war das dann eher das Layout oder wirklich gezeichnet?
Also gezeichnet, ja. Ich habe auch die Schutzumschläge illustriert. Das war damals normal oder üblich. Das ist ja inzwischen, jetzt kommt es wieder ein bisschen zurück.
Ja, ich weiß noch, Piatti von DTV, genau. Die ganzen Taschenbücher.
Ich habe 10 Jahre nach Piatti für DTV die Umschläge auch nur die Bilder gemacht für verschiedene Bereiche oder Fischer, also alles Erwachsene. Und dann irgendwann bin ich ins Kinderbuch immer mehr reingerutscht. Und das hat sich dann total umgedreht. Dann habe ich gar keine Einbände mehr gemacht, sondern nur noch Kinderbücher.
Wie kommt es, wie rutscht man ins Kinderbuch rein?
Ja, also ich hatte das Glück, dass ich mit Gudrun Mebs ein Kinderbuch illustriert habe, kleine Schwarz-Weiß-Zeichnungen, eigentlich nur Vignetten, für ein Buch, was den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen hat, 1984. Und da bin ich in den Fokus geraten, dieser Kinderbuchleute. Und dann gab es Aufträge und ich war schon 46 Jahre alt, als ich mein erstes eigenes Buch gemacht habe.
Und wenn wir dann in die 90er springen, da hatten Sie auch eine ganze Reihe von Ausstellungen, habe ich gesehen. War das dann alles in diesem Literaturkontext oder haben Sie da Ihre Zeichnungen ausgestellt?
Nee, alles Literaturkontext. Also ich habe wenig frei gemacht. Ich bin weder jemand, der Skizzenbücher führt, noch bin ich jemand, der viel freie Arbeiten macht. Also ich brauche auch sozusagen den Text als Halt, auch wenn es mein eigener ist, aber ich brauche den und bin keine Malerin, also keine freie Künstlerin. Ja.
Das heißt, es gibt von Ihnen auch keine bekritzelten Servietten, die man entdecken könnte?
Oder? Es gibt schon freie Arbeiten. Manchmal habe ich gezielt auf Ausstellungen, wenn ich gefragt wurde, was gemacht. Das mache ich dann manchmal. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade für Charity, für so eine englische Gruppe, die da was versteigert, habe ich gerade 8 Bilder gemalt. Das mache ich dann schon mal. Aber ich würde sagen, das ist kein Schwerpunkt oder wichtig.
Und das Reinrutschen in die Sachen für Kinder, wie sind dann so Figuren, für die man sie heute auch kennt, so wie Karlchen, den Hasen, den sie auch längst als Film Kaninchen. Und animiert. Entschuldigung, Karlchen. Karlchen, das Kaninchen, wie ist das gekommen? Also wie sind Sie dazu gekommen?
Das ist eine schöne Geschichte. Da hat mich der damalige Verleger vom Karl-Hanser-Verlag, Michael Krüger, wir haben einen Spaziergang gemacht und er hat gesagt, wir brauchen jetzt von dir einen Charakter. Das nennt man dann so. Und du musst jetzt so Pappbilderbücher machen, die sich immer fortsetzen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was soll das sein? Und dann haben wir überlegt. Und er hat sich ein Kaninchen gewünscht. Und das ist ja auch ein bisschen beliebig. Da das Kaninchen ja ein Kind ist, ein kleiner Junge mit Hasenohren oder mit Kaninchenohren vielmehr, ist das ja eigentlich austauschbar. Und Hunde, Katze, Maus, es gibt ja eigentlich alles, auch Kaninchen und Hasen. Ja, dann habe ich mich, weiß ich noch, in den Zug gesetzt. Und damals habe ich in Heidelberg gewohnt und bin von München nach Heidelberg und habe die ersten 2 Texte geschrieben. Das hat mich alles sehr motiviert und diese Bücher sind dann ganz gut gegangen auch. Und jetzt gibt es 14 Bücher inzwischen von Karlchen.
Aber man merkt schon, Sie denken auch tatsächlich mehr in Geschichten als in einzelnen Bildern offenbar.
Ich bin auch jemand, der keine Skizzen macht, sondern ich schreibe Sätze auf. Ich schreibe auf, wie das Kaninchen ist, also wie es aussieht und was es für Farben hat.
Das formulieren Sie aus?
Ja, das schreibe ich meistens.
Mhm. Und dann machen Sie das Bild nach Ihren Notizen?
Ja, und ich habe auch bei den Wimmelbüchern, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, ich habe da richtige Drehbücher geschrieben, also richtig Prosa. Also wer was macht, wann und es gibt dann komplizierte Listen auch, wer wen kennt und so, ja.
Hier kommt noch mal ein Song von Ihrer Musikliste, Frau Berner. Gabriela Ferri, Atazza il Caffè. Welche Geschichte gibt's dazu?
Schön. Ja, also Neapel, aber dieses Lied kenne ich schon viel, viel länger, lange bevor ich jemals da war. Eine Freundin hat mir Gabriela Ferri mal eine Platte geschenkt und die italienische Musik kommt mir sehr entgegen, gefällt mir.
Ma gusti mode o brigida tazza caffè paride sotto nenido zucchero e ingobba marasite ma è tanta caccia vuota e tanta caccia gira con doce sotto tazza fino a mocca ma d'arriva
Sie hören SWR 2 Tandem mit Rotraud Susanne Berner, erfolgreiche Zeichnerin, Schöpferin, zum Beispiel vom kleinen Kaninchen Karlchen und natürlich ihre Wimmelbücher, eins für jede Jahreszeit. Sie waren aber auch, Sie haben es vorher kurz angesprochen, von Comics fasziniert und durften die eigentlich nicht lesen. Welche waren das denn, die Sie interessiert oder geprägt haben?
Eigentlich gar keine, weil ich sie ja nicht lesen durfte.
Ja, aber Sie haben sie gesehen oder vielleicht ja später.
Ich habe bei meiner Freundin Doris im Nachbarhaus, wenn ich die besucht habe, die durfte sowieso alles. Bei der habe ich dann manchmal Mickey Mouse und solche Sachen gelesen, heimlich. Aber das war streng und ging gar nicht. Also ich habe das nie gelernt, Comics zu lesen. Das ist eine eigene Disziplin. Und ich habe das dann gemerkt, als ich meinen Mann kennenlernte, der ein großer Comic-Fan war und der sich sehr gut auskannte. Der ist wesentlich älter als ich, also der ist Jahrgang 40. Und der hat gleich nach dem Krieg sein ganzes Taschengeld für Comics und Schundheftchen ausgegeben und hat es fortgesetzt bis ins hohe Alter. Allerdings dann auf einem hohen Niveau. Comic Art ist ja so ein Begriff, den gibt's bei uns eigentlich gar nicht. Aber ihn haben nicht die Funnies interessiert, so diese normalen Marvel- oder Mickey-Maus-Sachen. Ich habe durch ihn eigentlich erst die Comic-Kultur kennengelernt. Aber das Lesen fällt mir wahnsinnig schwer.
Was ist es, was Sie da meinen?
Naja, das ist ja eine ganz andere Sache, als wenn man linear Texte liest und man muss das Bild und diese Sprechblasen, wenn es welche gibt, begreifen und sozusagen zu einer Geschichte zusammenbauen. Das ist ein völlig anderer Vorgang, finde ich.
Dann verstehe ich aber jetzt auch, dass Sie zum Beispiel nie Dialoge in Sprechblasen geschrieben haben,
Doch,
sondern hab eben
ich.
Lieber...
Haben Sie auch? Habe ich, ja. Es gibt ein Märchencomicbuch von mir.
Das ist mir entgangen.
Ja.
Aber weil es sind ja schon eher diese gereimten Geschichten, die Sie ja auch schon angesprochen haben.
Ja, da ist der Text separat zum Bild. Das ist etwas, was ich ganz gut finde eigentlich. Aber diese Comics, die ich gemacht habe, das ist auch ein Ausreißer. Gibt es sonst nicht. Das sind Grimmsche Märchen, auf dem Plot runter erzählt. Und eben mit sehr sparsamen Sprechblasen. Richtig klassisch. Und das ging eigentlich. Also das hat auch ganz gut funktioniert. Gibt es immer noch, ist noch lieferbar. Aber es ist trotzdem, also ich habe halt so Namen kennengelernt wie George Harriman oder halt später dann Robert Crumb oder diese ganzen wunderbaren Leute wie Art Spiegelman. Oder das sind alles Sachen gewesen, die kannte ich nicht. Ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich knapp 30. Und ich habe da eine neue Welt betreten. Sehr schön war das.
Wie hat er sonst noch eine Rolle gespielt in Ihrer Arbeit? Haben Sie sich viel ausgetauscht?
Ja, ich glaube, dass schon auch die Tatsache, dass ich illustriert habe und er sich so für Illustration, Comic ist ja auch Illustration, interessiert hat, dass das ein Grund war, warum wir uns überhaupt so angenähert haben und ein Paar geworden sind, glaube ich. Denn er hat dann später auch eine Heftreihe herausgegeben, die tollen Hefte, die ich dann nach seinem Tod noch weitergeführt habe. Und wir haben gegenseitig profitiert. Er hat von meinen Kontakten zu diesen vielen Zeichnern, also ich kannte wirklich alle Zeichner eine Zeit lang und auch die wirklich tollen und guten. Und da hat er profitiert und umgekehrt habe ich aber auch profitiert von seinen literarischen Kenntnissen auch. Er war ein großer Sammler von Dada und Expressionismus und wirklich Welten, die mir unbekannt waren vorher.
Sie haben in einem Podcast auch mal erzählt, dass Ihr Mann auch so eine sehr direkte Art hat und die Künstler aufgesucht hat, die ihn interessiert haben und dass er in New York mit Ihnen mal bei Art Spiegelman, dem Schöpfer eben von Maus, diesem antifaschistischen Comic, an der Tür geklingelt hat. Hat er aufgemacht?
Ja, wir haben vorher angerufen.
Ah.
Wir haben schon angerufen.
Ach, Sie haben sich angekündigt. Also dann haben Sie ihn kennengelernt.
Ja, wir waren zweimal da und mein Mann ist auch mit einem Koffer voller Bücher mal zu T.C. Boyle gefahren nach Kalifornien und hat die Vorzugsausgaben signieren lassen. Also er hat solche Sachen immer gemacht. Er war völlig unerschrocken. Ja.
Haben wir eigentlich seinen Namen gesagt? Armin Appmeyer war Ihr Mann, genau.
Genau.
Axel Scheffler, den Kollegen kennen Sie auch gut.
Ein guter Freund,
den kennt man ja auch gut. Ja. Dessen Wimmelbücher sozusagen ist der Gryffalo. Was bespricht man denn so unter IllustratorInnen? Worüber tauscht man sich aus?
Ach, über alles
Zeigt
mögliche.
Man sich seine Sachen?
Ja, man unterrichtet sich, was man so macht. Also früher haben wir uns sehr oft getroffen. Inzwischen sind unsere Wege ein bisschen auseinander leider, weil er lebt ja immer schon in England und hat jetzt Familie und ist sehr eingespannt. Ich auch. Aber wir haben früher sehr viel zusammen gemacht, Workshops und haben uns manchmal auch irgendwo getroffen, in Frankreich oder in Österreich und haben gezeichnet zusammen auch. Es gibt Gemeinschaftsarbeiten auch von uns. Und wir haben natürlich über die Verlage geschimpft und wir haben über Verträge geredet und was eben auch wichtig ist, wenn man selbstständig ist und sozusagen sein eigener Unternehmer und man muss man ja auch aufpassen und ein bisschen gucken und ja, und es gab Ausstellungen und jetzt habe ich ihn letzten Herbst getroffen in einer Ausstellung in Konstanz mit seinen Briefumschlägen. Er ist ein großer Künstler auf dem kleinen Format eines Briefumschlags. Wenn man von ihm Post bekommt, bekommt man ein Original geschenkt, was wirklich toll ist. Und davon gibt es Tausende. Und das ist unglaublich. Und da gibt es eben jetzt schon die vierte oder fünfte Ausstellung. Sehr schön.
Das ist ja schon ein Glück, oder? Als Illustrator oder als Zeichner oder Zeichnerin, wenn man so einen Riesenerfolg landet, denn das passiert ja oft nur einmal. Es fällt natürlich nicht vom Himmel, man muss auch sehr gut sein. Aber Glück gehört auch dazu. Sind Sie da in der Zeichnerwelt sehr privilegiert? Müssen die anderen viel mehr rödeln?
Ja, ich bin sicher privilegiert. Ich sehe das auch als großes Glück. Also was ich gemacht habe mit den Wimmelbüchern, nennt man Klassiker. Und das kommt wirklich sehr, sehr selten vor, dass Bücher Klassiker werden. Und das ist bei Karlchen ein bisschen der Fall. Nicht ganz so, obwohl es zu Karlchen sogar einen Kinofilm gibt inzwischen, einen richtigen 70-minütigen Film. Es hängt von anderen Dingen ab. Also ich glaube wirklich, dass diese Mundpropaganda das Ausschlaggebende ist bei solchen Erfolgen. Und wie das gekommen ist, das kann man nicht künstlich herstellen, glaube ich. Nicht mit Werbung und Marketing. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Nee, man muss was treffen.
Irgendwas, ja. Mhm.
Über das Handwerk würde ich gerne noch ein bisschen mehr mit Ihnen sprechen. Machen wir gleich nach der nächsten Musik, Perfect Day von Lou Reed. Was hat es mit dem Song auf sich?
Oh, ist einfach ein schönes Lied.
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Lou Reed, Perfect Day, gewünscht von unserem Studiogast heute, der Zeichnerin oder zeichnerischen Geschichtenerzählerin Rotraud Susanne Berner in SWR 2 Tandem. Ihre Musikwünsche, Frau Berner, machen mir den Eindruck, dass Musik auch eine Rolle gespielt hat in Ihrem Leben, also auch Popmusik. Also Sgt. Pepper hatten wir jetzt gleich, Lou Reed, das sind so Meilensteine auch, popkulturelle.
Ja, aber man könnte daraus auch schließen, dass ich mich nicht gut auskenne.
Ich meine, weil es die Klassiker sind.
Ja. Also Musik ist leider eine Spätentdeckung von mir. In den 50er Jahren gab es bei uns zu Hause keine Musik. Also Musiksendungen für junge Leute gab es nicht. Es gab den Gutnacht-Onkel. Das war immer ein Highlight, wenn der Gutsnächtle gesagt hat, statt Gute Nacht. Einmal die Woche ist das passiert, da hat man immer drauf gelauert. Nee, also Musik gab es dann irgendwie in den 60ern, frühen 60ern gab es, glaube ich, eine Popsendung, sowas im Süddeutschen Rundfunk. Ich habe gehört Salut les Compains, als ich ein bisschen so 15 war.
Was ist das?
Der französische Schlagersender mit all diesen France Gall und François Zardy und Michel Polnareff und wie sie alle sind. Das war natürlich, ne, dieser Empfang, entweder EFN oder so, französischer Sender. Aber ich habe sehr spät mit Musik mich eigentlich befasst und war auch wenig auf Popkonzerten.
Hören
Jimi
Sie Musik?
Hendrix war ich mal. Liederhalle.
Jimi Hendrix haben Sie gesehen? Ah.
Stuttgart, Liederhalle.
Und hat Sie das beeindruckt damals?
Schock. Gehörsturz quasi.
Hören Sie denn Musik beim Arbeiten, beim Zeichnen?
Ja, ich höre Radio. Also ich höre entweder Deutschlandfunk oder Bayern, BR2. Das sind meistens Hörsender und da ist Musik dazwischen und bei Deutschlandradio kommt ganz gute Musik meistens.
Aber wenn Sie sagen Hörsender, meinen Sie Wort?
Wort, genau. Aber ich habe jetzt vor ein paar Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Und nehme auch Unterricht.
Gute, ja.
Und das macht mir große Freude und ich bin miserabel, weil mir wirklich die Grundlagen fehlen. Aber es ist für mich eine total super Entspannung, Fokussierung und Konzentration.
Was üben Sie gerade?
Oh, ich spiele kleine Stücke aus einer russischen Klavierschule, spiele mal ein bisschen Mozart, ein bisschen Bach, aber immer nur kleine oder Barock gerne. Das ist einfach, rhythmisch einfach.
Also ich versuche Sie vor mir zu sehen, stell mir vor einen großen Arbeitstisch, da drüber sind dann, haben Sie ein Regal, wo die ganzen Stifte, wo alles bereitsteht,
ja,
oder
ein
so?
Bisschen, ja. Ein Ladenlokal war früher die Galerie meines Mannes, ja.
Und was ist Ihr Werkzeug? Was brauchen Sie immer?
Also ich arbeite gerne trocken, sage ich immer. Also ich hasse einen großen Aufwand, grundieren und was weiß ich. Ich habe gerne Pastellkreiden, Buntstifte, Gouache. Gouache sind opake Farben aus der Tube. Und ich mache auch gern Scherenschnitte. Mm. Das ist etwas, was mir großen Spaß macht. Ja.
Fürs erste Wimmelbuch haben Sie Monate gebraucht, weil ja die ganzen Szenerien erst erfunden werden mussten und danach ging es schneller. Wie ist das bei kleineren Projekten? Welches ging ganz schnell, welches hat ewig gedauert?
Schwer zu sagen, aber manchmal ist es wie ein Rausch, der sogenannte Flow, das gibt es und das ist toll. Jörg Schubiger, als die Welt noch jung war, da habe ich wahnsinnig gekämpft und dann plötzlich hatte ich so einen Durchbruch und das war dann so, dass ich morgens, wenn ich die Bilder angeschaut habe, vom Tag vorher gedacht habe, ups, wer hat das gemacht? Und das ist toll, aber das ist leider eher die Ausnahme.
Also das war ein Buch, für das Sie Illustrationen gemacht haben?
Ja, da sind sehr viele Illustrationen drin. Und ich habe zum Beispiel auch beim Zahlenteufel, berühmtes Buch mit Hans-Magnus Enzensberger, ein Buch über Mathematik. Da war das auch nicht so schwierig, weil das ist natürlich ein Text, der ist ja ein Sachbuch eigentlich mit fiktionalen Hintergründen und es war auch einfach, aber manchmal tue ich mich wahnsinnig schwer. Also manchmal ist es zum Verzweifeln. Und da hilft zum Beispiel das Gespräch mit Axel Scheffler oder mit irgendjemand anderem, der das kennt. Wenn man dann sagt, ich kann nicht mehr zeichnen, nie wieder kann ich zeichnen. Und der sagt dann, ach, das habe ich schon so oft gehört, das kommt schon wieder. Ja,
das wissen Sie aber inzwischen auch, oder? Dass man
ja,
durch solche
ja,
Phasen
durchgeht. Da ist man inzwischen zuversichtlicher als früher, ja.
Ist Ihre bekannteste Arbeit die Wimmelbuchreihe eben, Ihr Klassiker? Ist es auch Ihre liebste oder gibt es andere, die Ihnen aus irgendeinem Grund mehr bedeuten?
Ja, es gibt, sagen wir mal, Literatur zu illustrieren ist schon etwas, was mir wichtig ist und was ich auch sehr gerne tue. Und wie gesagt, für mich ist eben wichtig, dass der Text irgendwie zu mir passt. Ich merke das aber schon nach ein paar Sätzen eigentlich. Und es gibt eben diesen Schweizer Autor, der inzwischen leider auch verstorben ist, Jürg Schubiger, mit dem habe ich sehr viele Bücher gemacht und der einen Ton hatte, der mir unglaublich entsprochen hat. Und mit dem habe ich mehrere Bücher gemacht und die sind mir schon auch sehr wichtig. Ja.
Und ich weiß nicht, wie frei Sie da sprechen können, aber unter uns, also wenn man dann so diese Wimmelbücher hat und dann gibt es auch noch ein Wimmelinger Kochbuch und solche Sachen und Spin-offs, hatten Sie zwischendurch auch mal genug von diesen Figuren?
Ja, eigentlich ist das so abgehakt ein bisschen und ich habe das große Glück, dass der Verlag mich nicht bedrängt und zwischendurch mache ich ja wieder was Neues. Also ich habe jetzt gerade ja ein Neues gemacht und auch ein kleines Geburtstagsbuch nochmal und nein, das mache ich deswegen auch gerne, weil ich natürlich diese Welt schon aus pekuniären Gründen, ich möchte es erhalten, ich möchte natürlich, dass die weiter gut verkauft werden und wenn also Bücher überhaupt, wenn da nichts passiert, dann ist es irgendwann zu Ende. Und der Verlag hat aber immer darauf geachtet, dass das nicht ausrutscht in diese Merchandising-Ebene, wo man irgendwelche Tiere aus China oder, weiß ich nicht, so billige Merchandising-Sachen macht. Und das war mir immer wichtig und deswegen bin ich da eigentlich ganz d'accord und zufrieden.
Und wenn Sie mal wieder eins anfangen, so wie jetzt im letzten Sommer war das, glaube ich, dieses Zuhause in Wimmlingen, ja, ne? Auch wieder ein kleineres Buch mit weniger Figuren und den gereimten Texten dazu. Schließen Sie dann auch schnell wieder Freundschaft mit den Figuren und kriegen wieder Lust? Und
naja, das ist nicht so einfach. Da muss ich dann aufpassen. Ich habe mich ja auch ein bisschen weiterentwickelt und die sehen dann auch ein bisschen anders aus oft und das ist schwierig. Also bei Karlchen ist es ähnlich. Der ist ja auch anders geworden ein bisschen. Und ich denke aber, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar.
Ja, aber das ist interessant. Das macht man sich als Nichtzeichner auch nicht so klar, dass man nach einigen Jahren Pause dann auch gucken muss, dass die wieder so aussehen, wie sie aussehen.
Ja, man hat irgendwie einen anderen Strich auch ein bisschen routinierter, was nicht immer gut ist.
Womit sind Sie denn aktuell befasst?
Oh, ich mache gerade was sehr Interessantes. Ich versuche, Bilder zu den Menschenrechten zu finden. Und zwar gibt es ein Buch über die Menschenrechte, das sich an ein junges Publikum wendet und eben nicht trocken nur die Paragraphen zitiert, sondern eben auch Geschichten dazu erzählt. Und das ist interessant, weil man wirklich auch merkt, wie komplex das ist, auch für verschiedene Kulturen. Also wenn man jetzt von uns ausgeht, gibt es ja ein Verständnis darüber, was ein Mensch für Rechte hat. Aber kaum überschreitet man Grenzen irgendwo, ist es einfach anders. Und da kommen dann Konflikte und das ist interessant, weil die Fallbeispiele, die da von der Autorin erwähnt werden, sind manchmal auch sehr komisch. Ne? Also Stichwort, wenn ich das erzählen darf, Zwergenweitwurf.
Dieser schottische Sport, glaube ich, ja.
Und das ist von den sogenannten...
Der gegen die Menschenwürde verstößt, genau, in dem Fall.
Und da hat jemand geklagt und da hat es aber von den sogenannten Zwergen, ich weiß gar nicht, was der korrekte Ausdruck ist, kleinwüchsige Menschen wahrscheinlich, selber erfunden wurde zum Gelderwerb, ist das natürlich die Frage, ist das entwürdigend oder nicht? Und was dabei rausgekommen ist, dass es wohl erlaubt ist, in Australien wird es gemacht und in Schottland auch. Also es ist nicht eindeutig zu beantworten.
Und was haben Sie dazu jetzt gezeichnet?
Ich habe eine Hand gezeichnet, die einen kleinen Menschen wegschnipst.
Ich bin gespannt zu lesen. Was ist Ihre Deadline?
Oh, darüber reden wir besser nicht.
Dann sage ich nur danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Tandem mit Rotra Susanne Berner. Redaktion Martina Kögel, Technik Alex Kote und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.